Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag.
Ich suche ein Schiff, um Menschen im Mittelmeer in Seenot zu helfen.
Naiv.
Unrealistisch. Du wirst es ja nicht ändern. Du wirst nicht die Welt
Aber
verändern.
Aber die Welt muss sich verändern.
Die Geschichte der Initiative Jugend rettet, erzählt ein neuer Spielfilm. 23.000 Leben heißt er. Ich konnte mit dem Drehbuchautor und Produzenten sprechen. Wir wenden uns außerdem dem ewigen Traum vom lebendigen Spielzeug zu, denn Toy Story 5 kommt ins Kino. Und wir schauen auf die Faszination der Odyssee, denn das filmische Großereignis des Sommers ist jetzt im Kino zu erleben. Christopher Nolans neues Werk, eben die Odyssee. Die Bilder von überfüllten Schlauchbooten im Mittelmeer haben sich bei vielen Menschen eingebrannt. Als die europäische Politik auf die wachsende Zahl von Flüchtenden nur zögerlich reagierte, da gründete sich in Berlin 2015 die Initiative Jugend rettet. Mit ihrem Schiff, der Juventa, retteten die freiwilligen Menschen aus Seenot. Bis das Schiff von den italienischen Behörden beschlagnahmt wurde und die Crew selbst ins Visier der Justiz geriet. Diese Geschichte erzählt jetzt der Netflix-Film 23.000 Leben. Prominent besetzt mit Louis Hoffmann, Mala Emde und Frederik Lau.
Wir erreichen morgen die 24-Meilen-Zone vor Libyen.
Wenn ihr was entdeckt, dann sofort die Brücke informieren.
Da ist ein Boot auf 10 Uhr.
Der Film basiert auf den Erfahrungen der Juventa-Crew und dem Dokumentarfilm des Italieners Michele Cinque von 2018. Ich habe mit dem Drehbuchautor und Produzenten von 23.000 Leben gesprochen, mit Oliver Ziegenbalg. Ich habe ihn zunächst gefragt, warum er denn einen Spielfilm machen wollte, wenn es schon einen Dokumentarfilm gibt.
Und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, was erzählt der Dokumentarfilm und was erzählt er eben nicht. Und das, was er nicht erzählt, ist den kompletten Anfang und das komplette Ende der Geschichte. Der Dokumentarfilm hat einen ganz kleinen Ausschnitt und wir haben uns dann entschieden, wir haben die Möglichkeit, auch mit der Distanz von ein paar Jahren, die her sind, seit es passiert ist, die Geschichte in seiner kompletten Fülle zu erzählen. Und das Zweite ist, dass Spielfilme auch etwas können und auch etwas nicht können. Aber das, was sie können, ist emotional ganz extrem an einer Figur oder an mehreren Figuren eine Reise zu erzählen. Sie erreichen ein anderes Publikum als Dokumentarfilme manchmal zu erreichen. Und so sind wir dann nach wirklich auch Überlegungen zu dem Schluss gekommen, wir fügen dem eben auch noch unseren Spielfilm hinzu.
Den erwähnten Dokumentarfilm, der stammt von Michele Cinque, der hat die Einsätze der Juventa damals eben selbst dokumentiert, war jetzt auch am Spielfilm beteiligt. Wie sah diese Zusammenarbeit konkret aus? Also gab es Momente, in denen seine Erinnerungen vielleicht ihre dramaturgischen Ideen auch verändert haben?
Also ganz extrem. Es ist tatsächlich so, dass ich bei dem Film gesagt habe, den Film kann ich nicht schreiben, ohne dass ich mir das andauernd verifizieren lasse, was ich dort überhaupt mache, was erzähle ich richtig. Also habe ich Interviews mit allen Beteiligten von damals geführt, die mit mir reden wollten und mein Kollaborateur war immer Michele. Michele war mein Bindeglied zu den Leuten. Ich glaube, manche hätten gar nicht mit mir geredet, weil sie gedacht hätten, will der meine Geschichte kommerziell ausschlachten. Aber sobald Michele dabei war, war es immer so, dass sie gesagt haben, na gut, der ist ja immer auch bei Jugend rettet dabei gewesen. Und über Michele habe ich viele Leute kennengelernt und das Drehbuch hat, bevor irgendjemand es gelesen hat, immer Michele vorher gelesen und hat mir gesagt, so redet niemand auf einem Boot, so würden wir uns nicht verhalten auf diesem Boot. Das heißt, ohne ihn und die anderen hätte ich dieses Drehbuch, hätte keine Chance gegeben, dass ich dieses Drehbuch je hätte alleine schreiben können.
Es ist ja nun die Perspektive der Helfenden. Wie haben Sie versucht zu verhindern, dass die Geflüchteten, die 23.000 Leben, die gerettet wurden, ich überspitze mal, lediglich Hintergrund für so eine europäische Heldengeschichte wurden?
Ja, das ist tatsächlich eine der allergrößten Fragen, die wir uns die ganze Zeit gestellt haben. Wir wussten erstens, es ist die Geschichte von den Jugendlichen, die Jugend rettet, aufgebaut haben. Das ist die Geschichte von dieser Gruppe von Jugendlichen. Und das sind nun mal Jugendliche aus Europa, die studieren, denen es gut geht. Und natürlich gibt es sofort einen Reflex. Und der Reflex ist, aber kommt die Geschichte der Geflüchteten nicht viel zu kurz? Müsste die Geschichte nicht eigentlich auch aus deren Perspektive erzählt werden? Und da haben wir ganz lange drüber geredet und haben dann gemerkt, dass der Film auch noch die andere Perspektive wirklich komplett erzählen kann. Das wird uns nicht gelingen. Das ist sozusagen, dann würden wir diesen Film überfrachten. Und dann haben wir gesagt, aber was wir machen müssen, ist, wir müssen ihre Geschichte wirklich erzählen lassen. In dem Moment, wo die auf das Boot kommen, darf Abdulrahman in Wirklichkeit Lamine seine Geschichte erzählen. Und ab dem Moment wird auch seine Geschichte weitererzählt, wie er das schafft, in Freiburg eine Lehrstelle zu finden. Und das sind auch alles absolut wahre Geschichte. Diese Geschichte von Lamine, die gibt es einfach und die haben wir dann weitererzählt. Und das war unser Anspruch, dass wir gesagt haben, in dem Moment, wo wir auf die Geflüchteten treffen, erzählen sie uns ihre Geschichte der Flucht, erzählen sie uns ihre Geschichten. Und da müssen wir zuhören. Und da müssen auch unsere Charaktere zuhören, damit die nicht einfach nur die Tapete sind, vor der die Geschichte der Gruppe Jugend rettet stattfindet. Aber das ist absolut richtig erkannt. Das ist eine totale Gratwanderung gewesen. Und bei jedem Schnitt, beim Prozess des Filmemachens, saßen wir auch davor und haben gesagt, können wir überhaupt Sätze von einer Figur des Geflüchteten rausnehmen oder brechen wir da unseren Gedanken, dass wir die immer ausreden lassen, dass sie immer ihre Geschichte komplett erzählen können. Und auf der anderen Seite ist Film dann auch Film. Und wenn ein Gespräch oder ein Monolog zu lang ist, dann ist er zu lang. Und dieses Hin und Her, das hat uns bis ganz, ganz, ganz zum Schluss immer beschäftigt in dem Film, weil wir es richtig machen wollten und wussten, welche Perspektive erzählen und gleichzeitig aber eben genau nicht in diese Falle tappen wollten, dass die am Ende gesichtslose Geflüchtete sind, die nichts zu sagen haben in diesem Film und es eigentlich nur eine in Anführungsstriche Heldengeschichte von weißen, privilegierten jungen Menschen ist.
Der erwähnte Lamine, dem geholfen wurde, der kommt immer mal wieder vor im Film. Der findet dann eben einen Ausbildungsplatz und ist ja sozusagen auch eine Erfolgsgeschichte. Nun ist es ja so, dass gerade die Politik in Deutschland sehr, sehr stark diskutiert wird und dann nach 2000 oder in der zweiten Hälfte der 10er Jahre ja auch die Stimmung etwas kippte. Man könnte natürlich auch andere Geschichten erzählen, wo es vielleicht nicht so gut geklappt hat. Was war Ihnen wichtig bei dieser Perspektive in der aktuellen Gemengelage?
Auch darüber sind wir uns natürlich bewusst gewesen und auch da haben wir sehr, sehr lange diskutiert. Wie viele Geschichten erzählen wir zu Ende? Wie viele Geschichten erzählen wir Geschichten des Scheiterns? Erzählen wir Geschichten, dass sie eben nicht ankommen, dass es nicht funktioniert? Und dann haben wir aber gemerkt, es gibt einen Grund, warum wir diesen Film erzählen. Und das ist ein Film über junge Menschen, für die humanitäre Hilfe erstmal im Mittelpunkt steht, für die das Helfen und der Wohlwollen und das Interesse an diesen Menschen im Mittelpunkt steht. Und dann ist uns klar geworden, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne eine Geschichte erzählen, wo die Integration funktioniert. Und dadurch, dass es eine echte Geschichte gewesen ist, stand die für uns dann symbolisch für das, was wir als FilmemacherInnen als Haltung sehen, das, was wir übertragen wollen. Und da sind wir dann tatsächlich auch von einer rein objektiven Betrachtungsweise in eine subjektive Haltungsbetrachtungsweise reingegangen, haben gesagt, natürlich steht die Geschichte des Lamins nicht 100%ig für alle die Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind. Aber das ist jetzt nun mal unsere Entscheidung, die wir als Filmemacher treffen können, dass wir sagen, wir wollen aber gerne. Wir wollen, dass die Menschen da draußen, weil die Stimmen werden immer mehr, die sagen, diese Geschichten gibt es nicht oder sind viel zu wenig und eigentlich sind 90% aller Geschichten andere und wir wollen eigentlich mit dem Film ein Zeichen für Versöhnung setzen, ein Zeichen, dass die Stimmen, die seit 2020 so mehr geworden sind, dass es auch etwas dagegen gibt, weil man fast eher das Gefühl hatte, die verstummen inzwischen. Das Thema ist ja nicht abgeschlossen. Noch jeden Tag sterben immer noch 8 Menschen im Mittelmeer und das findet einfach nicht mehr statt in den Medien. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns diese Entscheidung treffen, trotz des Bewusstseins, dass es auch andere Geschichten gibt. Aber wir erzählen eine Geschichte der Hoffnung und der Versöhnung und der möglichen Integration.
Sie sprachen ja eben schon über die europäische Flüchtlingspolitik. Damit zusammenhängt ja die Debatte über Seenotrettung. Über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Also auch die wird ja sehr stark diskutiert. Welche Rolle spielte der politische Kontext in der Hinsicht beim Schreiben des Drehbuchs?
Also es war so, dass das Problem, in das die Jugendlichen von Jugend rettet reingeraten sind, im allerersten Jahr sind sie gesellschaftlich total unterstützt worden. Da waren sie wirklich ein bisschen Helden, die, weil es eine fehlende Seenotrettung gab, sind sie der Startschuss der humanitären Seenotrettung gewesen. Und das haben wir halt versucht, in dem Film abzubilden, dass nach einem Jahr kippt die Stimmung in Deutschland. Wenn die ein Radiointerview machen, dann werden sie nicht gelobt in diesem Radiointerview, sondern die Leute haben wahnsinnige Angst. Sie kriegen Hassnachrichten, Identitäre klingeln an ihren Wohnungen. Das ist alles tatsächlich genauso passiert. Und dann entscheidet sich die Europäische Union, mit Frontex auch noch eine Grenzschutzorganisation auszubilden, die eigentlich von libyschen Milizen kontrolliert wird. Und ab dem Moment kippt ja die Geschichte in dem Film. Ab dem Moment sind sie nicht mehr die jungen Menschen, die humanitäre Hilfe leisten, sondern werden plötzlich als Schlepper dargestellt, werden plötzlich als die Leute dargestellt, die auf die Boote warten, um sie nach Deutschland zu holen. Und das haben wir aber immer versucht, absolut aus der Perspektive dieser jungen Menschen zu erzählen. Wir sind ganz selten oder fast nie in eine übergeordnete Perspektive in dem Film reingegangen, sondern haben gesagt, wir erzählen die Geschichte emotional anhand dieser jungen Menschen, die am Anfang so viel Unterstützung bekommen, so viel Hoffnung haben und dann irgendwann mal merken, dass die Stimmung in der Gesellschaft sich ändert und auch sie sich selber in der Frage, wie geht man mit dem Thema um, auseinanderleben, aneinander reiben, bis zu dem Moment, wo sie kriminalisiert werden und wo ihnen 20 Jahre Haft drohen.
Inzwischen sind sie ja alle freigesprochen worden. Hat das den Blick auf die Geschichte auch nochmal verändert, weil man ihn ja sozusagen von hinten erzählen kann?
Also tatsächlich hat es das ganz extrem verändert, weil als wir den Film gedreht haben, sind sie noch nicht freigesprochen worden. Als ich den Film entwickelt habe, war das ein offenes Ende. Man wusste nicht, ob sie freigesprochen werden oder nicht. Und während der Entwicklung des Projekts sind sie freigesprochen worden. Und dann haben wir tatsächlich mit einem großen Kraftaufwand und auch mit einem großen finanziellen Aufwand dieses Ende vor Gericht auch noch gedreht. Dieses Gerichtsverfahren ist überhaupt nicht in den ersten Drehbuchfassungen drin gewesen. Also in dem Sinne absolut, das hat uns so beeinflusst, dass wir tatsächlich auch das Ende des Films nochmal neu geschrieben haben, weil wir wussten, das müssen wir jetzt erzählen, dass die alle freigesprochen worden sind, weil das war, als wir angefangen haben, noch überhaupt nicht klar, ob das so ausgehen wird oder nicht.
Inwieweit waren Sie denn überhaupt in die Dreharbeiten mit eingebunden? Also es ist ja nicht immer gegeben als Drehbuchautor.
Das stimmt, aber da ich auch Produzent bin, bin ich auf jeden Fall als Produzent in die Dreharbeiten eingebunden gewesen. Auch in jedem Fall den Film, den ich mit Markus mache, bin ich als Produzent eingebunden. In dem Film war es aber noch viel, viel stärker, weil wir alle gar nicht wussten, wie man so einen Film tatsächlich dreht. Wir hatten nicht die Erfahrung, auf einem Schiff gedreht zu haben. Wir hatten noch nicht die Erfahrung, in riesen Wassertanks gedreht zu haben. Und wir haben auch zum Teil sehr, sehr optimistisch den Film veranschlagt mit dem, was kann man denn eigentlich alles auf dem Wasser drehen? Und das heißt, ich hatte mit Markus Goller, dem Regisseur, eigentlich eine Standleitung, wo er mir immer gesagt hat, Olli, das, was du geschrieben hast, das kriegen wir so nicht hin. Das ist unmöglich zu drehen. Das ist viel zu viel. Wir müssen dieses Drehbuch eindampfen. Das heißt, ich war sehr, sehr viel auf Malta, als wir gedreht haben. Und ich stand auch immer parat, um das Drehbuch nochmal zu ändern in der Hinsicht, dass wir gemerkt haben, so wie wir uns das in unserer Fantasie ausgemalt haben, was wir da alles drehen können in der Zeit, das schaffen wir alles gar nicht. In dem Sinne war ich extrem involviert, auch in den Dreharbeiten des Films.
Was ist denn das Schwierige, auf dem Wasser zu drehen? Und Sie haben ja auch in einem großen Tank gedreht. Also was haben Sie auf dem Meer gedreht und was eben unter künstlicheren Bedingungen?
Alle Szenen, wo Menschen in Gefahr sind. Alle Szenen, wo Menschen im Wasser landen, dürfen gar nicht auf offenem Meer gedreht werden. Das wäre viel zu gefährlich. Das würde auch niemand zulassen. Da muss man in den Wassertank gehen und da sind da zig Taucher drumherum. Also man denkt eigentlich, naja, es ist im Prinzip wie ein überdimensionales Schwimmbad. Aber am Ende ist es doch gefährlich, weil da so ein Sturm hergestellt wird mit riesigen Wind- und Wellenmaschinen. Und dann wird da Wasser geblasen. Und das sind zig Taucher drumherum, die aufpassen, dass die Menschen, die da ins Wasser fallen, nicht zu Schaden kommen. Und das ist wirklich richtig schwer, weil die dann irgendwann mal auch unterkühlt sind. Die werden sofort wieder eingepackt, müssen sofort die Klamotten wechseln. Aber du hast wenige Chancen, diese großen Szenen, wo so ein ganzes Boot umkippt oder wo Leute im Wasser landen, diese Szenen häufig zu drehen. Und wenn die dann einmal nicht klappen, wenn dann zum Beispiel eine Windmaschine ausfällt, dann gehen dir Stunden verloren. Und diese Stunden bräuchtest du eigentlich, um diese Szene zu drehen. Und sofort weiß man, man muss eigentlich noch einen neuen Tag auf diesem Wasser bezahlen. Das ist sozusagen, da muss immer alles wie am Schnürchen klappen. Und die Szenen mit großem Horizont nach hinten, wo sozusagen kein Sturm ist, wo man bei Sonne und schönem Tag drin kann, die haben wir auf dem echten Schiff gedreht. Aber auch da, nicht alle finden Platz auf dem Schiff. Das heißt, es gibt die ganze Zeit Shuttleboote, die hin und her fahren. Und wenn eins dann irgendwann mal zu spät ist, verschiebt sich der Tag und man hängt eine halbe Stunde hinterher. Man merkt, es soll noch diese schöne Szene im Sonnenuntergang gehen. Aber das werden wir alles nicht mehr hinkriegen. Und sofort ist Stress da. Sofort sagen alle, wir müssen uns beeilen. Wieso klappt es hier nicht schnell genug? Und das muss man halt irgendwie aushalten. Das ist sozusagen der Prozess des Filmemachens.
Der Drehbuchautor und Produzent von 23.000 Leben. Der Film lief in einigen Kinos und ist jetzt beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Odysseus ist einer der ältesten Helden der Literatur und zugleich einer der modernsten. Seine Irrfahrt, seine Widersprüche und seine Rückkehr beschäftigen das Kino seit seinen Anfängen. Nun hat sich Christopher Nolan dem antiken griechischen Epos zugewandt. Der Regisseur gehört zu den wenigen Autorenfilmern Hollywoods, denen die Studios ein derart riesiges Budget für ihre Filme erlauben. Kein Wunder, Nolans vorheriger Film Oppenheimer ist eines der erfolgreichsten Biopics aller Zeiten. Nun läuft also die Odyssee in den Kinos und besteht aus einem Star-Ensemble. Matt Damon spielt Odysseus, Anne Hathaway verkörpert Penelope und Zendaya die Göttin Athene. Immer wieder haben sich in der Vergangenheit Filmschaffende mit der Odyssee auseinandergesetzt. Christian Berndt blickt auf die wechselvolle Filmgeschichte der Odyssee und fragt, warum dieser Mythos bis heute nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat.
Odysseus und seine Gefährten im Kampf gegen gigantische Krieger. Das erste Mal seit Jahrzehnten wagt mit Christopher Nolan, ein Regisseur, wieder eine Verfilmung von Odysseus' Heldenreise, die auch Odysseus' Begegnungen mit allen möglichen Sagenwesen einschließt. In ihrer Erzählform, mit Rückblenden und abenteuerlichen Schauplatzwechseln, ist Homers Odyssee eigentlich idealer Stoff fürs Kino. Aber sie ist zugleich auch eine Herausforderung, meint der Althistoriker an der Universität Heidelberg, Jonas Osnabrücke.
Man läuft ja vielleicht auch schnell Gefahr, wie bei manchen Superheldenfilmen oder bei so manchen Filmen, die Götter darstellen, Kampf der Titanen oder sowas, dass das irgendwie ins total überspitzte oder kitschige gerät, wenn man eben Götter darstellen muss, wenn man das Übermenschliche darstellen muss. Und die Odyssee hat da eben eine ganze Bandbreite, ja, von sehr intimen häuslichen Szenen bis hin zum Kampf mit übernatürlichen Wesen. Ich glaube, das einmal komplett durch wirklich glaubhaft zu machen, ist eine ziemliche Herausforderung, wenn man sich nicht auf einen Aspekt konzentrieren will.
Schon 1905 gibt es die erste Odyssee-Verfilmung. Der Stoff eignet sich ideal für das frühe Kino, weil Regisseure gerne Szenen mit exotischem Schauwert und Fantasy-Elementen im Stil von Tableau Vivant aneinanderreiten. Nach der Stummfilmzeit gibt es erst 1954 wieder eine nennenswerte Odyssee-Verfilmung. In Die Fahrten des Odysseus spielt Kirk Douglas den Helden als kraftstrotzendes Mannsbild, das clever den Göttern trotzt. Aber in seiner inneren Unruhe ist er zugleich ein geradezu existenzialistischer Held.
Ich glaube, es wohnen zwei Seelen in mir. Die eine ruft mich zurück. Zurück nach Haus und Herd. Aber die andere treibt mich immer wieder hinaus in die Welt und auf das stürmische Meer.
Antikenfilme boomen in den 50er Jahren, aber die Odyssee wird nach 1954 nicht mehr fürs Kino verfilmt. Stattdessen gibt es ab den 60er Jahren Fernsehmehrteiler über Homers Epos. 1968 kommt eine aufwendige Odyssee-Serie von Franco Rossi ins italienische Fernsehen, die den Mythos ernst nimmt und die enge Bindung der Helden an ihre Götterwelt zeigt. Odysseus ist hier ein sehr nachdenklicher Held.
Ich wollte Ihnen meinen Willen nicht aufzwingen. Ich wollte Ihnen nicht mehr befehlen, wie ich es als Ihr Feldherr getan hatte. Wenn ich das Vertrauen der Gefährten zurückgewinnen wollte, dann musste ich ein Beispiel geben.
Odysseus ist ein verständnisvoller Anführer. Dieses moderne Heldenbild zeigt auch die US-amerikanische Serie Die Abenteuer des Odysseus von 1997, in der Odysseus nicht nur sorgsamer Anführer, sondern auch sensibler Ehemann ist, der sogar bei der Geburt seines Sohnes mithilft. Auch hier idealisiert der Film Odysseus, obwohl dessen Charakter bei Homer äußerst zwiespältig beschrieben ist, so Jonas Osnabrücke.
Die Adjektive, die ihm zugeordnet werden, also der Listenreiche, was einerseits die kluge, die hilfreiche List, aber auch das Lügnerische, ja, das Bösartige beinhaltet, der Polytropos, also der Vielgewendete, der herumirrt. Also er ist ein sehr ambivalenter Charakter. Ich glaube, das macht auch den Reiz aus. Ja. Er tötet, er mordet, er weint um seine Frau und seinen Sohn, die er vermisst, und seine Leute, die er verloren hat. Also er ist ein sehr menschlicher Charakter. Ich glaube, deshalb ist er so sehr anschlussfähig.
Das ist wohl auch der Grund, warum die Odyssee in vielen Filmen als Grundmotiv Hauptmotiv auftaucht, von Jean-Luc Godards Die Verachtung bis zu Der Blick des Odysseus von Theo Angelopoulos.
Meine liebste Odyssee-Verfilmung ist Oh Brother, Where Art Thou von den Coen-Brüdern, wo die Odyssee in den Südstaaten während der Great Depression spielt und George Clooney als Ulysses der perfekte Trickster ist. Also auch ein überzeichneter Odysseus, aber das ist eine wunderbare Transposition des Stoffes.
Vom blinden Seher Theresias bis hin zu den Sirenen tauchen in dieser postmodernen, verspielten Odyssee-Variation aus dem Jahr 2000 zahlreiche Motive aus Homers Epos auf. Nach einer langen Pause gibt es erst in jüngster Zeit wieder in der Antike angesiedelte Odysseus-Kinofilme wie Rückkehr nach Ithaka von 2024. Der Film setzt ein, als Odysseus in die Heimat zurückkehrt. Der Hof ist bevölkert von Freiern, die Odysseus' Gattin Penelope heiraten wollen. Odysseus schlachtet sie allesamt ab. Penelope ist entsetzt.
Ein Schlachthaus. All die Jahre hielten wir am Frieden fest.
Odysseus ist ein traumatisierter Veteran, der den Krieg mit nach Hause bringt. Auch Christopher Nolan greift in seinen neuen Film das Motiv der Kriegstraumatisierung auf und zeigt Odysseus als einen vom Grauen des Krieges erschöpften Kämpfer. Noch nie wurde in einer Odyssee-Verfilmung das Soldatische so betont. Odysseus und seine Gefährten tragen auch während ihrer Irrfahrt weiter Rüstung. Sie sind nicht Entdecker, wie sie auch in der Odyssee angelegt sind, sondern bleiben Krieger. In Nolans Film leidet Odysseus an der mutwilligen Vernichtung der Hochkultur Trojas. Damit wirkt Nolans Film wie eine aktuelle Warnung, die Zivilisation nicht aus Lust an der Zerstörung aufs Spiel zu setzen. Der Krieg ist in den neuen Verfilmungen von Homers Epos präsent, wie vielleicht noch nie in der Kinogeschichte der Odyssee.
Christian Berndt über die ewige Faszination der Odyssee und die verschiedenen Interpretationen in der Filmgeschichte. Anders ist der neue Film von Christopher Nolan, die Odyssee, die jetzt in den Kinos läuft. Das Berliner Kino Arsenal würdigt derzeit eine deutsche Schauspielerin mit einer Retrospektive. Laura Tonke. Schon mit 3 Jahren, 1977 war das, wusste Laura Tonke, dass sie Schauspielerin werden will. Und tatsächlich wurde die gebürtige Westberlinerin dann mit 15 Jahren auf dem Schulhof einer Gesamtschule für Michael Kliers Wendefilm Ostkreuz entdeckt. Heute ist sie aus dem deutschen Kino nicht mehr wegzudenken. Man kennt Laura Tonke als Mutter Iris aus den beiden Verfilmungen von Joachim Meyerhoffs autobiografischen Roman. Sie hat mit AutorenfilmerInnen wie Tom Tykwer, Dominik Graf, Sonja Heiß oder Fatih Akin gearbeitet. Meine Kollegin Anke Lewicke hat sich nochmal durch das Werk der Schauspielerin geguckt und sie auch getroffen. Anke und ich sind erklärte Fans der Schauspielerin. Für mich unvergessen die Aufzugsszene aus dem Film Hedi Schneider steckt fest von 2015. Da bleibt Hedi, gespielt von Laura Tonke, eben in einem Aufzug stecken. Und statt panisch zu reagieren, Anke lacht schon ein bisschen, antwortet sie auf die Stimme aus der Notrufanlage, indem sie scherzhaft ein Hamburger Royal TS bestellt. Also erstmal sehr komisch, aber da steckt auch schon der Beginn ihrer Angststörung. Und ich finde, dieser Wechsel zwischen Leichtigkeit und existenzieller Angst macht diese Szene besonders.
Ja, das ist lustig, weil ich mir genau diese Szene auch ausgeguckt habe. Wir könnten jetzt noch sagen, sie hat noch einen Milchshake und eine mittlere Pommes dazu bestellt. Und ich finde, ja, diese Szene steht auch so ein bisschen für das unorthodoxe Verhalten ihrer Figuren. Und wenn ich an Laura Tonke denke, dann denke ich doch zuerst einmal auch an ihren offenen Blick, mit dem sie so die Umgebung sich anschaut. Und dieser Blick ist sicher auch offen, weil alle ihre Figuren sich auch erstmal so einen Überblick verschaffen müssen. Also nehmen wir die Mutter Iris aus der Meyerhoff-Verfilmung. Die guckt sich doch in den eigenen 4 Wänden immer so um, als müsste sie sich nochmal klar machen, ah, das ist mein Zuhause. Oder andere Rolle, die coole, taffe Gudrun Enslin aus Bader. Da ist der Blick wiederum so, dass sie uns sagt, ich habe doch schon den Durchblick, den Überblick. Und sie wirft uns so mit ihrem Blick auf uns selbst zurück. Also, dass wir auch anfangen, über die Verhältnisse nachzudenken. Und es gibt diesen offenen Blick, dann gibt es dieses Lächeln. Und das hat immer was Belustigendes, auch was so in sich Gekehrtes. Aber man spürt, sie lacht nie Menschen aus. Ja, und dann gibt es diese Anarchie, also das, was du eben auch schon meintest, diese Aufzugsszene. Man weiß nie, was ihre Figuren im nächsten Moment ja buchstäblich anstellen werden.
Du hast Laura Tonke ja auch getroffen. Was hat sie gesagt? Gibt es eigentlich auch Vorbilder, die sie nennt, Role Models?
Ja, du hast es ja eben schon gesagt. Sie wusste schon mit 3 Jahren, dass sie eben Schauspielerin werden wollte. Aber sie hat sich immer gefragt, wie das so geht, weil sie eher still, ruhig ist, weil sie überhaupt keine Vorstellung davon hatte, ob sie es je schafft, so vor der Kamera aus sich rauszukommen. Aber eine französische Schauspielerin hat ihr vorgeführt, wie das geht.
Mein Ding als Kind war tatsächlich Charlotte Gainsbourg. Die war ja nur so ein paar Jahre älter als ich. Und da hatte ich immer so eine starke Verbindung, weil ich so fasziniert davon war, dass sie so leise gesprochen hat. Die hat ja geflüstert, so ganz leise und so zurückhaltend war. Und ich so dachte, ach so, kann man auch Schauspielerin werden. Man muss gar nicht immer nur laut sein. Dann könnte ich das ja vielleicht auch.
Ja, und ihre erste Rolle, die Elfie aus Ostkreuz, da ist sie ja auch eine ruhige, stille Teenagerin. Sie ist mit ihrer Mutter kurz vor der Wende nach West-Berlin geflüchtet und guckt sich jetzt eben um. Und sie findet nichts, was glänzt im Westen. Und sie sucht sich so vom Rande aus ihren Platz im Leben. Dafür macht sie nicht viele Worte. Aber das Aufbegehren ist so trotzdem in ihrem Körper eingeschrieben. Und sie sagt, Laura Tonke, Elfie ist ja bis heute unheimlich nahe, eben weil sie so still, leise und ruhig ist und weil sie eben am Set Applaus bekommen hat dafür, dass sie eigentlich gar nicht spielt, sondern nur sie selbst ist. Und das sei ziemlich prägend gewesen.
Also da klingt so raus, dass für Laura Tonke auch es wichtig ist, dass sie irgendwie andocken kann. Also ist es das Besondere an Laura Tonke, dass sie bei sich bleibt und dann doch auch in der Rolle ist?
Naja, Laura Tonke ist doch Autodidaktin. Sie war nie auf einer Schauspielschule. Also es ist wirklich Learning by Doing, Learning by Seeing. Und vielleicht wirkt sie deshalb ja auch so authentisch vor der Kamera, weil sie sich so nie verstellen muss. Und wichtig, das kam in dem Interview immer wieder, ist, dass sie aber die Rollenfiguren verinnerlicht. Weil wenn sie die verinnerlicht hat, dann kann sie abheben. Dann kann sie eben so verschiedene Varianten ausprobieren. Und sie hat dann auch so gesagt, nach 25 Jahren Schauspielkarriere, also nach Tatorts, Polizeirufen, Serien, hat sie dann bei Hedi Schneider steckt fest 2015 angefangen, mal ihre Rollen psychologisch anzulegen. Also dann hat sie sich so gefragt, wie es ist, wenn man auf einmal diese Angststörung hat, woher die kommen können. Das fand sie ganz interessant. Jetzt ist sie wieder anders drauf. Und wie sie sagt, passieren ihr heutzutage seltsame Dinge vor den Dreharbeiten.
Ich habe fast das Gefühl, die Rollen, die ich mir früher erkundschaften musste und erarbeiten musste, die schlüpfen in mich rein. Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist fast so, wie als würde mein Körper merken, okay, in 3 Wochen ist Drehbeginn und dann kriechen die so in mich rein und ich merke immer so, wie ich mich fast so alienmäßig dann so merke, oh nein, jetzt fängt es wieder an und dann wird mir ganz heiß und kalt und es ist sehr, sehr anstrengend und ab dem ersten Drehtag geht es mir dann wieder gut und ich merke einfach, wie es alles da ist.
Also Laura Tonke scheint wirklich alle Rollenfiguren so in sich zu tragen und dann, wenn es losgeht, hat sie eben, glaube ich, dadurch auch einen größeren Spielraum. Also so hört sich das auf alle Fälle an.
Die Rollen, die als Alien in ihr sind, oh, da hat man aber auch gleich Bilder im Kopf. In den letzten Jahren sieht man Laura Tonke des Öfteren auch in größeren Produktionen. Ist das eine bewusste Entscheidung?
Ja, auf alle Fälle. Also sie sagt schon, dass sie sich dem Autorenkino zugehörig fühlt. Immer wieder fiel auch so der Begriff echtes Kino, dann redet sie eben wieder von Michael Kliers Ostkreuz, damals draußen gedreht in der Kälte. Also sie sei wirklich permanent ausgekühlt gewesen. Das wäre auch wichtig für diese Rolle. Aber dann hat sie sich irgendwann gesagt, boah, ich mache viel Kino, aber mich sieht ja keiner. Und dann wollte sie auf einmal doch, dass sie gesehen wird.
Diese Tür zu vermeintlichen Blockbustern war mir halt komplett zugestellt als Independent-Schauspielerin. Da wird man nicht gewollt. Kommt man nicht in die engere Auswahl, sind die üblichen Verdächtigen. Und ich dachte, das ist nicht so gut für mich, je älter ich werde, dass mir diese Tür jetzt für immer verstellt bleibt. Das war eigentlich auch insofern eine Überlegung. Ich will sozusagen meine Bandbreite erhöhen und gucken, ob ich da mitmachen kann.
Ja, und zu der Bandbreite gehören ja jetzt auch immer mehr viele populäre Komödien und ich finde, die bringt da auch immer eine schöne Anarchie rein, Laura Tonke. Also auch so was Freches, Überraschendes und ganz gespannt bin ich jetzt auf ihren neuen Film. Sie hat mit Doris Dörrie und Angela Winkler gespielt und der Film heißt Frau Winkler verlässt das Haus und da treffen ja nun wirklich 2 Schauspielerinnen-Generationen aufeinander.
Erstmal gibt's eine Retrospektive im Berliner Kino Arsenal. Ich habe darüber gesprochen mit Anke Lewicke. Diese Retrospektive geht bis zum 30. Juli. Am morgigen Sonntag läuft der Film Amrum. Mit dabei bei der Retrospektive sind auch die Filme Eine flexible Frau, Bader und Pigs Will Fly. Als Toy Story 1995 ins Kino kam, da war das eine kleine Revolution. Der erste komplett computeranimierte Spielfilm. Und der veränderte das Animationskino nachhaltig. Seither sind Woody, Buzz Lightyear und ihre Spielzeugfreunde immer wieder zurückgekehrt und mit ihnen ein Studio, das das Kino geprägt hat wie kaum ein anderes. Jetzt startet Toy Story 5. Der Film blickt auf das Kinderzimmer von heute und erzählt zugleich von Pixar, einem Studio, das sich nach vielen Erfolgen und einigen Krisen neu behaupten muss. Anna Wollner.
Es schwingt schon ein bisschen Ironie mit, dass Pixar 30 Jahre nach dem Triumph von Toy Story mit genau der gleichen Geschichte noch einmal anknüpfen möchte an die alten Erfolge. Und das, obwohl das Animationsstudio mit Toy Story 2 und 3 eigentlich perfekte Enden für Cowboy Woody, Space Ranger Buzz und alle anderen Spielzeuge aus Andys Kinderzimmer gehabt hätte. Für Pete Docter, Kreativchef von Pixar allerdings, ist das ein konsequenter Schritt. Denn, so sagt er im Interview, die Welt hat sich in den letzten 30 Jahren rasant weiterentwickelt und auch im Kinderzimmer sei die Zeit nicht stehen geblieben.
Technologie prägt heute das Leben von Kindern wie nie zuvor. Und viele Eltern fragen sich, wie sie richtig damit umgehen sollen. Aus der Sicht eines Spielzeugs ist das die größtmögliche Bedrohung. In Toy Story 5 konnten wir dieses Thema endlich erzählen und gleichzeitig Jessie stärker in den Mittelpunkt rücken.
Die größtmögliche Bedrohung ist hier, Eltern werden es kennen, der Einzug eines Tablets. Allerdings, und da ist Pixar seit langer Zeit einfach mal wieder Pixar, kommt dieser Einzug der digitalen Welt ins Kinderzimmer nicht als klassisches Schwarz-Weiß-Denken einher. Das froschförmige Tablet Lilypad, mit dem das Mädchen Bonnie auf einmal spielt und alles andere links liegen lässt, wird nicht zum Bösewicht. Das Tablet möchte Bonnie genauso helfen wie einst Woody oder Jessie. Helfen, Freunde zu finden. Der Konflikt entsteht erst dann, wenn analoge und digitale Spielzeuge um dieselbe Aufmerksamkeit des Kindes kämpfen.
Ich will mit dir reden.
Gerät. Bitte, nenn mich Lily.
Jetzt hör mal zu. Wir alle hier haben den ganzen Sommer Freunde für Bonnie gesucht. Zum Beispiel die Jordan Kids von gegenüber. Ja. Aber dann hast du hier alles ruiniert.
Verstehe.
Mit deinen doofen... Du hörst mir überhaupt nicht zu.
Oh doch. Ich hab zugehört. Ich spitz doch immer die Ohren, siehst du?
Wir wollten bewusst keine Botschaft vermitteln. Der Film ist vielmehr eine Reflexion unserer Gegenwart. Technologie hilft Kindern, miteinander in Kontakt zu bleiben, kann sie aber gleichzeitig von der Welt um sie herum entfremden. Die Frage nach dem richtigen Umgang damit ist nicht einfach. Und genau solche Widersprüche erzählen für mich die spannendsten Geschichten.
In allen Toy-Story-Filmen geht es ums Erwachsenwerden. Toy Story 5 stellt die relevante Frage, was mit der Fantasie passiert, wenn Bildschirme den Alltag bestimmen. Wie zuletzt bei Alles steht Kopf und seiner Fortsetzung hat auch Film Nummer 31 aus dem Pixar-Universum eine clevere Metaebene.
Toy Story ist längst mehr als eine Geschichte über Spielzeug. Die Filme erzählen von unserem Leben, von neuen Technologien, genauso wie vom Elternsein. Es geht darum, Kinder aufwachsen zu sehen und irgendwann loslassen zu müssen. Genau diese Gefühle können wir mit diesen Figuren erzählen.
Die Identifikationsflächen für Eltern und Kinder sind in dem Fall eben nicht die Menschen. Sie kommen wie immer nur am Rande vor. Es geht um die Spielzeuge, die teilweise natürlich ein großes Ego haben, aber eben auch Beschützerinstinkte und Gefühle.
Okay, Buzz, du bleibst hier. Ich fahr mit ihnen mit.
Warum? Warum nur du?
Ich habe einfach mehr Einsatzerfahrung als du. Das ist alles.
Du glaubst, ich kann das nicht.
Nein, ich glaube einfach, ich kann das ein bisschen... besser.
Die Geschichte funktioniert generationenübergreifend. Die Kinder sehen das Abenteuer auf der Leinwand, die Erwachsenen sehen vermeintlich den Film ihrer Kindheit, der plötzlich von etwas ganz anderem erzählt. Vom Abschied, von Verantwortung und dem Älterwerden. Oder davon, wie schwer es sein kann, den richtigen Weg für die eigenen Kinder zu finden und trotz all dem technischen Fortschritt noch immer aussieht. Wie im Original.
We had so many limitations back then.
Beim ersten Toy Story gab es noch viele technische Grenzen. Wasser, Feuer oder Stoffe waren enorme Herausforderungen. Heute können wir fast alles darstellen. Die eigentliche Herausforderung bei Toy Story 5 war deshalb eine künstlerische. Wir wollten zeigen, wie sich Fantasie anfühlt, wenn man in Gedanken versinkt. Das sollte bewusst nicht wie die Realität aussehen, sondern größer und emotionaler wirken.
Es ist das große Vermächtnis von Pixar, die Fähigkeit, von den großen Gefühlen des Lebens zu erzählen, den großen Unsicherheiten, mit einem sprechenden Cowboy, einem Space Ranger und anderen lebendig gewordenen Spielzeugen. Manchmal braucht man die eben, um einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. In dem Fall ist das nicht belehrend, sondern verspielt, unterhaltsam. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
Toy Story 5, das ist der neue Film aus der Pixar-Schmiede. Er kommt jetzt in die Kinos und Anna Wollner hat ihn vorgestellt. Eine Frau lebt unter falschen Identitäten, betrügt Menschen um ihr Geld und versucht gleichzeitig ihrer eigenen Vergangenheit zu entkommen. Lucky, so heißt eine neue Apple-TV-Serie. Sie erzählt die Geschichte dieser Hochstaplerin. Von Kindesbeinen an hat sie das Betrügen durch ihren Vater gelernt.
Lucky, ich sag dir mal was. Die Welt ist kompliziert. Ich hab dir beigebracht, in der Welt, in die du geboren wurdest, zu überleben.
Ich weiß, Dad. Ich denke nur, dass ich das Ganze überleben will.
Nun sitzt ihr Vater im Gefängnis. Eigentlich hat Lucky ihr kriminelles Leben hinter sich gelassen, aber nach einem missglückten Millionenraub holt sie die Vergangenheit wieder ein. Sie muss vor Ermittlungsbehörden fliehen und vor Figuren aus der Unterwelt und setzt sich gleichzeitig auch mit ihrer Familiengeschichte auseinander. Lucky wird gespielt von Anna Taylor-Joy, der argentinisch-britisch-amerikanischen Schauspielerin, die unter anderem bekannt ist durch ihre Hauptrolle in der Netflix-Miniserie Das Damen-Gambit. Lucky basiert auf dem Bestseller von Marissa Stapley und entwickelt hat die Serie Jonathan Tropper, gemeinsam mit der Autorin und Co-Showrunnerin Cassie Pappas. Mit beiden habe ich gesprochen über Moral, Herkunft und die Frage, ob man seiner Vergangenheit jemals wirklich entkommen kann. Sehen Sie Lucky eher als Krimi oder als Familiengeschichte?
Ich glaube, Jonathan und ich würden wohl dasselbe antworten. Für uns war es immer in erster Linie eine Vater-Tochter-Geschichte und erst in zweiter Linie ein Krimi. Habe ich recht, Jonathan?
Ja, absolut.
Okay, also in erster Linie eine Familiengeschichte. Viele von uns verbringen ja viel Zeit damit, sich mit ihren Eltern auseinanderzusetzen, auch im Erwachsenenalter. In Luckys Fall ist dieses familiäre Erbe von Verbrechen geprägt. Ich frage mich daher, macht das Luckys Kampf extremer oder ist es einfach eine verschärfte Version einer universellen Erfahrung?
Wir haben das immer als universelle Erfahrung betrachtet. Es geht um die Last, die einem die Eltern aufgebürdet haben. Und in Luckys Fall, sie wurde in eine Welt hineingeboren und dazu erzogen, die Welt auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen. Und jetzt als junge, erwachsene Frau hinterfragt sie ihre eigenen Wahrnehmungen. Wie Sie sagen, wir verbringen alle viel Zeit damit, uns von unseren Eltern abzugrenzen. Nur steht viel mehr auf dem Spiel, wenn Leute versuchen, dich umzubringen.
In Luckys Fall ist Betrug fast wie eine Sprache, mit der sie aufgewachsen ist. Wenn sie einen Raum betritt, kann sie die Situation dort sofort einschätzen. Ist diese Fähigkeit eine Superkraft oder eher eine Art Traumareaktion?
In the writers' room, we would talk about it like her father taught her to see the world in a binary way.
Im Autorenteam haben wir darüber gesprochen, dass ihr Vater ihr beigebracht hat, die Welt binär zu sehen. Es gibt die Spieler und die Ausgespielten. Und so sah sie die Welt durch diese Matrix. Ich weiß, wer die Opfer sind. Ich weiß, wie ich aus diesem Raum herauskomme. Aber wenn man die Situation so einschätzt, stellt man keine Verbindung zu anderen Menschen her. Man hat keine Empathie. Man macht keine echte Erfahrung.
Lucky hat also im Laufe der Jahre zwar viel gelernt, aber sie hat nie gelernt, eine Verbindung zu Menschen aufzubauen und darunter leidet sie, oder?
Genau. Und ich glaube, erst wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht hat, ist sie alt genug, um zu erkennen, was ihr vielleicht entgeht.
Wir begleiten Lucky ja auch dabei, wenn sie als Betrügerin auftritt. Und trotzdem fühlen wir mit ihr. Was war die größte Herausforderung dabei, das Publikum dazu zu bringen, mit jemandem mitzufiebern, der von Täuschung lebt?
Well, I think that was the challenge, was how to
Genau das war die Herausforderung. Wie schafft man es, dass eine Figur, die kriminelle Dinge tut, dennoch Sympathie beim Zuschauer weckt? Ich glaube, das hängt mit zwei Dingen zusammen. Zum einen muss man eine Figur entwickeln, deren Hintergrundgeschichte man versteht, ihre Verletzungen, ihre Absichten. Und zum anderen braucht man eine gute Schauspielerin wie Anya Taylor-Joy. Ich denke also, es lag sowohl an der Schauspielerin als auch an der Figur.
Gab es dennoch die Gefahr, dass wir ihr vielleicht zu viel verzeihen, wenn wir wissen, woher sie kommt?
Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, dass wir ihr zu viel verzeihen. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir ihr vor allem die Daumen drücken, dass sie aus dieser Welt entkommt, dass sie ein letztes Mal den Spieß umdreht.
Aber uns war klar, dass ihre Haltungen Konsequenzen haben und man sie nicht durch eine rosarote Brille betrachten kann. Sie ist wie jemand, der ertrinkt und alles tut, was er kann, um oben zu bleiben, aus dem Wasser zu kommen. Dabei gibt es Opfer und sie richtet auf ihrem Weg nach draußen definitiv Schaden an. Aber es ist keine Situation, die sie selbst herbeigeführt hat und deshalb empfindet man Mitgefühl für sie, weil sie in ihrer Lage einfach ums Überleben kämpfen muss.
Sie haben gesagt, es ist eine Familiengeschichte, aber es ist ja doch zu einem großen Teil auch eine Krimi-Geschichte. Warum sind Betrüger in Ihren Augen so spannende Protagonisten?
I'm drawn to the idea of a con artist because they can get what they want.
Mich faszinieren Betrüger. Sie können von Menschen bekommen, was sie wollen, ohne dass die Person überhaupt etwas merkt. Es ist fast wie ein emotionaler Zaubertrick oder Taschenspielertrick, bei dem die Person nicht einmal weiß, dass der Betrug überhaupt stattgefunden hat.
Das sehe ich ähnlich. Es ist die Vorstellung, dass ein echter Betrüger die Welt anders sieht. Das kann isolierend und einsam sein, aber gleichzeitig ist es faszinierend, wenn jemand einen überfüllten Raum betritt und ihn völlig anders einschätzt als du oder ich. Wenn jemand sofort eine Person oder eine Gruppe von Menschen sowie die Raumaufteilung versteht und weiß, was er tun muss, um der Wolf in diesem Raum zu werden. Sie benutzen keine Waffen, sie kämpfen nicht, sie haben einfach eine bestimmte Art, sich in eine überlegene Position zu bringen, mit einem Verständnis, das sonst niemand im Raum besitzt.
Jonathan, viele Ihrer Geschichten von Banshee, Smalltown, Big Secrets über Warrior bis hin zu Lucky handeln von Menschen, die versuchen, ihrer Vergangenheit zu entfliehen. Warum zieht sie dieses Thema immer wieder an?
Well, the plain truth is, you can't outrun your future. Die schlichte Wahrheit ist, man kann seiner Zukunft nicht entfliehen. Ich glaube also, es geht um Verletzungen und darum, erwachsen zu werden. Und meine Lieblingsgeschichten waren schon immer Coming-of-Age-Geschichten. Der Versuch, der eigenen Vergangenheit zu entfliehen, entsteht häufig aus einem wachsenden Bewusstsein und einem Erwachsenwerden. Ich finde es einfach interessant, Figuren beim Erwachsenwerden zuzusehen und sie auf dieser Reise zu begleiten.
Und Cassie, für Sie ist es nach dem Schreiben von Griselda eine weitere Geschichte, in deren Mittelpunkt moralisch fragwürdige Protagonisten stehen. Was fasziniert Sie immer wieder an Figuren, die ständig ethische Grenzen überschreiten?
I love being able to see women in roles that we're used to seeing men.
Ich liebe es, Frauen in Rollen zu sehen, in denen wir normalerweise Männer sehen. Und ich liebe es, eine weibliche Anti-Heldin zu sehen. Zu sehen, wie eine Frau etwas Knallhartes und Unerwartetes oder Gewalttätiges oder Unsympathisches macht. Es fühlt sich befreiend an, wenn man sieht, wie eine weibliche Hauptfigur diese Dinge tut.
Viele Menschen haben heute das Gefühl, dass sie in verschiedenen Kontexten, online, beruflich, politisch, unterschiedliche Identitäten annehmen müssen. War Luckys Talent, jemand anderes zu werden, für sie auch eine Metapher für das heutige Leben?
I think that her ability to wear masks allows her to not really know who she is underneath that.
Ihre Fähigkeit, Masken zu tragen, verhindert, dass sie weiß, wer sie darunter ist. Und das macht ihr eine Heidenangst. Es fällt ihr leichter, ein Chamäleon zu sein, als ihr wahres Selbst zu kennen. Und ich denke, das ist heute ziemlich verbreitet.
Ist dein Leben dein tatsächliches Leben oder ist es das Leben, das du für andere Menschen inszenierst? Es hat etwas Interessantes, wenn sich ein Betrüger oder eine Betrügerin sehr kurzfristig eine ganze Persönlichkeit, ein Aussehen und ein Leben zusammenstellt. Heute inszenieren die Leute auf Instagram oder TikTok eine ganze Persönlichkeit, die wahrscheinlich nicht echt ist. Ich glaube also, wir haben eine Generation von Betrügern ins Leben gerufen.
Is probably not real. So I think, you know, we've launched a generation of con artists and God help us all.
Die Showrunner Jonathan Tropper und Cassie Pappas über die neue Serie Lucky mit Anna Taylor-Joy in der Hauptrolle der Betrügerin Lucky. Die Serie läuft jetzt beim Streamingdienst Apple TV. Manche Filmschaffende konzentrieren sich gerne publikumswirksam auf Feel-Good-Kino. Michel Franco hingegen wird gerne mal auch als Feel-Bad-Filmemacher beschrieben. Seit mehr als 15 Jahren widmet sich der Mexikaner immer wieder Themen wie Machtmissbrauch oder ökonomische Ungleichheit. Seine ProtagonistInnen sind häufig gebrochene Figuren. Auch sein neuer Film ist da keine Ausnahme. Dreams, gefährliches Verlangen heißt er. Und Michel Franco konnte dafür zum zweiten Mal Oscar-Gewinnerin Jessica Chastain gewinnen. Im letzten Jahr hatte der Film bei der Berlinale Premiere und kommt jetzt in die deutschen Kinos. Patrick Heidmann hat dazu sowohl mit Franco als auch Chastain gesprochen. Patrick, in Dreams geht es um einen jungen mexikanischen Balletttänzer, der illegal in die USA kommt und um eine reiche Mäzenin, mit der er dort eine Affäre hat. Eine klassische Liebesgeschichte ist der Film aber wohl eher nicht, oder?
Nee, vor allem hat er mit romantischer Verklärung tatsächlich überhaupt nichts am Hut. Schon der Einstieg ist einigermaßen drastisch. Da sehen wir ziemlich unmittelbar die Gefahren und Traumata, die damit einhergehen, wenn man illegal in die USA einwandert. Denn genau das tut eben dieser junge Fernando. Erst per LKW, dann zu Fuß durch die Wüste, später per Anhalter. Und als er schließlich in San Francisco ankommt und dort in das schicke Eigenheim der wohlhabenden Jennifer eindringt, wird relativ schnell klar fürs Publikum, die beiden kennen sich. Er ist, wie gesagt, aufstrebender Balletttänzer. Sie fördert in Mexiko mit ihrer Stiftung kulturelle Projekte. Doch die Dynamik dieser heimlichen Affäre zwischen den beiden, die verschiebt sich natürlich rasant, als er dann in den USA bei ihr vor Ort aufschlägt. Sie steht nämlich eigentlich unter der Fuchtel ihres dominanten Vaters und eines ehrgeizigen Bruders. Die sehen in ihr beide mehr so ein hübsches Anhängsel in ihren Unternehmungen. Und in der Beziehung mit Fernando, da hat sie natürlich die Hosen an und gibt den Ton vor, will nach außen nicht zu der Beziehung stehen und nimmt auch seine Ambitionen nicht wirklich ernst. Deswegen dauert es dann nicht so lange, bis die soziale und emotionale Kluft zwischen den beiden immer unüberbrückbarer wird und die Situation eskaliert.
Also durchaus auch wieder ein Thema, was da durchschimmert. Warum nähert sich Franco seinen durchaus vertrauten Themen dieses Mal anhand dieses ungleichen Paares?
Ja, er hat mir erzählt, dass ihm irgendwann auffiel, dass das Verhältnis, in dem die USA und Mexiko zueinander stehen, dass das eigentlich was von einer toxischen Liebesbeziehung hat. Mal ganz eng und vertraut, fast liebevoll und dann doch wieder voller Gewalt und Ablehnung. Und am Ende behalten immer die USA ja die Oberhand, weil die am längeren Hebel sitzen. Genau das wollte er zeigen. Und als er das Drehbuch schrieb, da war Joe Biden noch Präsident. Und deswegen habe ich natürlich gefragt, wie hat sich das jetzt verändert oder die Bedeutung des Films verändert durch die zweite Amtszeit von Trump?
Der Film entfaltet seine Wirkung auf die gleiche Weise, aber vielleicht mit mehr Dringlichkeit. Die Themen dieser Geschichte sind noch relevanter geworden, dadurch, dass wir sie unmittelbar vor Augen haben. Nicht, dass sie je unwichtig oder irrelevant gewesen wären, aber jetzt hat sie wirklich jeder vor Augen. Denn die USA gehen beim Thema Einwanderung so weit wie nie zuvor.
Ja, das, was Franco da gerade sagte, war natürlich vor allem sehr präsent auf der Berlinale, als der Film Premiere hatte. Dann waren die Eistruppen von Trump mit den Abschieberazzien unterwegs. Im Moment ist das Thema ja fast wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Deswegen ist es der Film eigentlich eine gute Erinnerung an eine Sache, die immer noch von absoluter Relevanz ist.
Jessica Chastain spielt ja nun diese Rolle der reichen, unterkühlten Protagonistin. Wie macht sie sich in dieser Rolle einer sehr wenig sympathischen Frau?
Ja, sie macht sich großartig und nicht umsonst hat Franco diese Rolle für sie geschrieben, nachdem sie bei Memory schon einmal zusammengearbeitet haben. Chastain wiederum hat mit ihrer Produktionsfirma auch wesentlich dazu beigetragen, dass es Dreams nun überhaupt gibt. Und trotzdem ist die Figur, die sie da spielt, ihr sehr fremd, erzählte sie mir. Und das auch nicht nur, weil sie selbst eher aus einfachen Verhältnissen kommt und ihre Mutter früher zum Beispiel nie wusste, woher eigentlich das Essen kommen soll, was auf den Tisch steht.
I really had to work hard with Jennifer to make her oblivious. Es war harte Arbeit, diese Jennifer so ignorant zu spielen. Ignorant gegenüber den Erfahrungen der Einwanderer und gegenüber dem Missverhältnis von Reichtum, sozialem Stand oder Macht, ihr die Selbstwahrnehmung zu geben, sie sei ein guter Mensch, der der Gemeinschaft etwas zurückgibt und ist dabei blind für die Tatsache, dass sie selbst zur Ausbeutung und Entrechtung anderer Menschen beiträgt.
Eine gewisse Nähe gab es dann allerdings doch noch, wie sie später erzählt hat, denn ausgerechnet die Designer-Outfits, die Jennifer im Film trägt, die stammen aus Chastains persönlicher Garderobe, denn das Budget des Films war so klein, dass der Kostümbildner sich da gerne bedient hat.
Interessant. An Chastains Seite ist mit Isaac Hernandez ein ja, bis dato vollkommen unbekannter Hauptdarsteller zu sehen. Wie funktionieren denn Chastain und er zusammen?
Es ist ganz spannend. Ursprünglich war gar nicht vorgesehen, dass es um Ballett geht in diesem Film. Doch dann hat Michel Franco Isaac Hernandez in Mexiko auf der Bühne gesehen vor 10.000 ZuschauerInnen und wusste, das ist der Mann für meinen Film. Dieses Charisma brauche ich, auch wenn er außer einer kleinen Serienrolle noch überhaupt gar keine Kameraerfahrung hatte. Und tatsächlich, die Chemie zwischen Chastain und ihm, die funktioniert richtig gut. Vielleicht auch gerade, weil es eben dieses Machtgefälle gibt zwischen den beiden Figuren. Sie ist die kontrolliertere, er der instinktivere. Das passt zu diesen beiden Schauspielenden. Auch in den Sexszenen, die durchaus sehr präsent sind in dem Film und überhaupt in diesen körperlichen Momenten, da ist Hernandez ganz in seinem Element, natürlich auch im Tanz, denn zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war er Mitglied des San Francisco Ballet und ist heute als erster Mexikaner übrigens Tänzer am American Ballet Theater in New York.
Was ist denn Dreams am Ende? Eher eine Versuchsanordnung mit Blick auf die gesellschaftspolitische Gegenwart oder doch auch ein Film, der echte emotionale Wucht entwickelt?
Ja, das mit der emotionalen Wucht ist so eine Sache. Also am Ende ist der Film wirklich heftig. Da geht es psychologisch und auch körperlich schließlich sehr brutal zu. Und ich will nicht sagen, dass einen das kalt lässt, aber so ganz umgehauen hat es mich gefühlsmäßig nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass Francos Blick und auch die Figuren, die er da zeigt, so sehr bewusst unterkühlt sind. Da ist immer so eine gewisse Distanz. Und das macht es ein bisschen schwierig, finde ich, da immer mitzugehen. Auch weil man die Vorgeschichte von Jennifer und Fernando nie so ganz erfährt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe schon gesagt, Chastain ist großartig und auch der Blick auf diese Machtstrukturen oder dieses Ungleichgewicht, sei es zwischen Liebenden oder in einer Familie oder eben auch im Kunstbetrieb und in der wohltätigen Arbeit, das finde ich schon sehr spannend und dass das Ganze am Ende doch recht pessimistisch ist, finde ich einfach zeitgemäß.
Patrick Heidmann über Michel Francos neuen Film Dreams, gefährliches Verlangen mit Jessica Chastain und Isaac Hernandez in den Hauptrollen. Der Film kommt am Donnerstag in die Kinos. Genau vor 90 Jahren begann der Spanische Bürgerkrieg. Am 18. Juli 1936 putschten Teile des Militärs unter General Franco gegen die demokratisch gewählte Republik. Aus dem Staatsstreich wurde ein blutiger Bürgerkrieg, der Spanien tief spaltete. Kaum ein anderes Kapitel der spanischen Geschichte hat auch das Kino so nachhaltig beschäftigt. Von den ersten Filmen unmittelbar nach dem Krieg bis zu aktuellen Produktionen. Wolfgang Martin Hamdorf mit einem Blick in die Filmgeschichte.
Die Internationale steht am Anfang des ersten Films über den spanischen Bürgerkrieg. Er entstand gleich am 19. Juli 1936 in Barcelona. Anarchistische Kameraleute treten dort, wo der Militärputsch niedergeschlagen worden war, und hielten die Euphorie der siegreichen Milizen fest. Die Bilder brennender Kirchen und Klostergebäude standen für die Niederschlagung eines repressiven und feudalen Gesellschaftssystems. Diese frühen Aufnahmen landeten allerdings schon bald an den Schneidetischen der Gegenpropaganda. Für die Ufer-Wochenschau und für die Propaganda der Generäle Francos.
Berge werden erbrochen, Leichen geschändet. Die gequälte Bevölkerung flüchtet in versteckte Berghöhlen.
Das Kino im Spanischen Bürgerkrieg stand ganz im Dienst der Propaganda und Gegenpropaganda. Identische Bilder wurden durch Musik und Kommentar an die eigene Weltanschauung angepasst. Für Kulturschaffende in aller Welt wurde Spanien zum exemplarischen Kampf zwischen Gut und Böse. So flog der französische Schriftsteller André Malraux Kampfeinsätze für die Spanische Republik und verfilmte noch während des Krieges seinen Roman L'Espoir, die Hoffnung. Der Tod der deutschen Fotografin Gerda Taro 1937 bei einem Panzerangriff in Brunete gegen die faschistische Frontlinie bewegte die Weltöffentlichkeit. Der Dokumentarfilmer Joris Evans drehte mit Ernest Hemingway Spanish Earth über eine Dorfgemeinschaft im Krieg. Sein Spanien-Roman Wem die Stunde schlägt wurde 1943 von Hollywood-Regisseur Sam Wood mit Gary Cooper und Ingrid Bergman in den Hauptrollen verfilmt. Da hatte die Stunde der Spanischen Republik längst geschlagen. Seit dem 1. April 1939 herrschte General Franco über ganz Spanien und überlebte den Untergang seiner Freunde Hitler und Mussolini. In der Polarisierung des Kalten Krieges wurde der Spanische Bürgerkrieg wieder zum Modellkonflikt. Besonders in Deutschland. Denn auf beiden Seiten der Front hatten Deutsche gekämpft. Während Hitlers Legion Condor Franco unterstützte, kämpften Kommunisten und Antifaschisten in den internationalen Brigaden.
Mit Tanks und mit Fliegern, so griffen sie an. Wir hatten nur Mut und Gewehre.
Die internationalen Brigaden und der antifaschistische Widerstand gehörten zu den Gründungsmythen der DDR. Der DEFA-Klassiker »Fünf Patronenhülsen« von Frank Bayer, 1960, erzählt vom Kampf gegen den Faschismus in der kastilischen Hochebene wie ein Western. Fünf Interbrigadisten müssen sich durch die feindlichen Linien schlagen. Einigkeit macht stark, auch nach der Niederlage, so die Botschaft des Films. Im Kalten Krieg lebte der Spanische Bürgerkrieg in beiden deutschen Staaten weiter. In der Adenauerzeit galten die Anhänger der Spanischen Republik als Rot-Spanien-Kämpfer, die Piloten der Legion Condor dagegen als verdiente Veteranen. Der spätere Winnetou- und Edgar Wallace-Regisseur Harald Reinl drehte 1955 als deutsch-spanische Koproduktion »Solange du lebst«.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich.
Der Trailer preist Reinls Liebesdrama um einen hinter der roten Linie bei Granada abgestürzten deutschen Kampfflieger als ein Film voller Menschlichkeit abseits jeder Tendenz. Doch »Solange du lebst« floppte an der westdeutschen Kinokasse.
Kurs Heimat.
In Spanien kam der Film erst gar nicht zur Aufführung. Die Franco-Diktatur war gerade in die UNO aufgenommen worden. Da sollte das Image nicht durch Erinnerungen an die Allianz mit Hitlers Fliegern getrübt werden. Über Jahre hatte das Regime seinen Sieg über die Republik als Kreuzzug gegen den Kommunismus gefeiert. Doch immer wieder gab es einzelne Filme, die an der Zensur vorbei auf den Bürgerkrieg und seine Opfer anspielten. Etwa die dunklen und allegorischen Familiengeschichten von Carlos Saurer aus den 1960er Jahren.
Aber ich konnte nicht wirklich vom Bürgerkrieg erzählen, schon gar nicht aus der Perspektive der Besiegten. Solange sich Spanien politisch und in anderer Hinsicht nicht weiterentwickelt hatte, war es also nicht möglich, einen Film über den Bürgerkrieg, genauer den spanischen Bürgerkrieg, zu drehen. Zumindest für mich.
Erst nach dem Tod Francos konnte sich der spanische Film intensiv mit Krieg und Diktatur auseinandersetzen. Immer noch bietet der Krieg Inhalte für bewegende Filmgeschichten und immer noch werden unentdeckte Archivbilder entdeckt. Etwa in dem Dokumentarfilm La Voz Quebrada, die gebrochene Stimme, der im Herbst in die spanischen Kinos kommt. Er erzählt von der letzten Liebe des von den Faschisten ermordeten spanischen Dichters Federico García Lorca. Auch nach 90 Jahren ist der spanische Bürgerkrieg immer noch ein Thema, weil die Erinnerung immer noch polarisiert.
Wolfgang Martin Hamdorf über das Kino und den spanischen Bürgerkrieg. Der begann genau vor 90 Jahren am 18. Juli 1936. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich auch im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.